Bewegtbild.
Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bastarde.
Dennis, ich komme gerade aus dem Gruseln nicht heraus. Ja? Hilf mir bitte.
Weil du mich siehst auf dem Bildschirm wahrscheinlich.
Weil ich total in der Stimmung unseres heutigen Spezialthemas wieder bin.
Ja, und wer das Teaser-Video gesehen hat, konnte das Geräusch ja auch schon ganz hervorragend verorten. Ich bin fast zusammengebrochen, als ich das gesehen habe.
Hey, man weiß gar nicht, wer die Stimme aus dem Off beim Teaser-Video ist. Ja, jetzt hast du es verraten.
Fuck. Ja, Mist. Nee, wir hatten da schon, wir hatten David Nathan eigentlich, aber der konnte dem mal jetzt nicht.
Ja, wir wollten eigentlich für diese Folge David Nathas gewinnen. Umgedreht Satan für die ganz, wie mich, so nicht so die Hellen. Aber der hat leider Wichtigeres zu tun in heutigen Zeiten.
Ja, aber wir haben ja einen anderen David da, deswegen passt das schon.
Jo, der auch Fan von Nathas ist.
Ja.
Obwohl er viel zu wenig Metal hört.
Ja, bei mir geht's mittlerweile wieder. So langsam finde ich wieder rein. Okay. Es schwankt ja bei mir immer zwischen Metal, Punk, Hip-Hop und völligen Blödsinn. Und seit ich jetzt Sonntag in der Snowboardhalle war, weil ich mal wieder ausprobieren wollte, ob ich das noch kann und ob ich da Bock drauf habe, muss ich leider mir eingestehen, auch wenn ich das niemals wahrhaben wollte, im Kontext von Wintersport funktioniert für mich leider dieser Partyschlager.
Krass.
Also du stehst dann da auch wirklich da auf dieser künstlichen Alm und trinkst dein alkoholfreies Weizen oder so. Ich musste noch fahren, wollte da nicht mir einen reinhauen. Und das funktioniert. Also du nimmst das im Hintergrund wahr und denkst so, ja, irgendwie passt das zusammen. Das tut mir in der Seele weh, das zu sagen, aber irgendwie geht's voneinander.
Okay. Ja, ich darf ja meinen Maul nicht zu weit aufreißen. Ich wohne ja in einem Haus, wo auch eine ältere Person wohnt, die einfach auch mit dem Zeug groß geworden ist. Ich meine so Peter Alexander und so ein Gedöns, ja. Und da wird heute auch ab und zu noch gerne Peter Maffay oder Matthias Reim im Auto gehört. Und wenn man dann zusammen Auto fährt, dann muss ich mir sowas zwangsweise geben. Mein Schwager ist da auch manchmal bei irgendwelchen Veranstaltungen so in dieser Party-Schlagermucke-Richtung unterwegs. Ja, aber um nochmal zurück zu Satan in der Musik zu kommen, ich bin ja da weitestgehend irgendwie ja Rap-Nerd. Und da gibt es ja zum Glück auch Alternativen, ja. Mit dem ganzen Memphis-Shit, da wird mir ja auch weitergeholfen mit so Psychocore und Horrorcore. Und auch Berliner oder deutsche Rapper gibt es, die Themen belegen, ja. Also da gibt es schon ordentliches Satans-Zeug, wenn man will.
Ja, und wenn du Matthias Reim im Auto hören musst, dann bist du ja Horror gewohnt quasi.
Ich geh doch schlimmer als Satans Musik.
Ja, und da sind wir dann ja auch schon quasi beim heutigen Thema.
Oh yeah.
Denn wir beschäftigen uns mal primär heute mit den 20er Jahren der Filmgeschichte und den damit einhergehenden Horrorfilmen und halt auch mit der früheren Geschichte. Aber wir haben uns bewusst eigentlich für die 20er entschieden, weil da schon was zu holen ist, sagen wir mal so.
Ja.
Wenn du jetzt 1910er Jahre eingibst mit Horrorfilmen, da wird es ein bisschen dünn. Da gibt's welche, aber es wird dünn.
Das stimmt, ja. Und ich bin dir auch echt dankbar, dass du mit dem Thema ums Eck kamst als Vorschlag. Wie bist du denn drauf gekommen eigentlich?
Ich bin da auf unserer letzten Halloween-Episode irgendwie drauf hängen geblieben, weil ich dachte, okay, wir hatten Halloween in the Hood jetzt. Mhm. Was könnte man noch für Halloween-Sachen machen? Und dann haben wir ja ein, zwei haben wir ja schon rausgearbeitet. Und irgendwann dachte ich, warum spulen wir nicht mal komplett zurück und gucken mal, was es da vorher gab. Und ein paar davon kannte ich ja auch schon und ein paar eben nicht. Dann dachte ich mir, okay, das auch jetzt gerade als Nosferatu rauskam, die Neuauflage von Eggers, dachte ich, okay, vielleicht ist das mal ein Thema.
Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, weil ich dann auch, du hast mir einen Screenshot geschickt aus Letterboxd, wo so sehr markante Filmmotive abgebildet waren zu den Filmen, die da für die Zeit halt stehen und echt repräsentativ sind, und da sind natürlich solche Namen auch enthalten wie eben der alte Nosferatu von 1922 oder Hexan oder der Golem, wie er in die Welt kam, oder Dr. Jekyll und Mr. Hyde von 1920 etc. etc. Und die Filmplakate von damals machen natürlich schon irgendwie auch was her, wo teilweise mit viel Liebe gezeichnet wurde, um einfach auf den Film natürlich entsprechend aufmerksam zu machen. Und die fand ich schon ziemlich cool. Und ich habe echt einiges schon auch teilweise sehr lange in der Filmsammlung und kannte davon so gut wie gar nichts. Deswegen freue ich mich ja immer, wenn wir ein Spezialthema haben, wo ich mich dann einfinden kann und auch endlich mal das Zeug gucken kann, was da in der Sammlung schlummert. Und ich habe auch nochmal geguckt, ja, weil du meintest, 1910er Jahre eher dünner besiedelt. Also von denen Pi mal Daumen um die 20 Filme, die ich aus dieser Zeit 1910er und 20er in der Sammlung habe. Ein paar Filme sind ja leider auch noch verschollen. Ja, wird es wahrscheinlich auch mit Risiko, die Chance, dass die entdeckt werden, nochmal irgendwo auf dem Dachboden oder sonst wo, wird ja leider immer geringer. Da gibt es ein paar, die auch auf Letterboxd da mit Plakaten gelistet werden. Die gibt es in der Form, in Langform oder teilweise gar nicht, auch überhaupt nicht. Ja, gibt's halt nicht. Und ich habe geguckt, ich habe auch lediglich einen aus den 10er Jahren. Ja, der Student von Prag ist von 1913. Aber das war's dann auch schon.
Witzigerweise hat einer unserer Hörer, nämlich der Herr Stefan, hat gecallt, dass wir so ein Thema mit Frühwerke machen. Und der hatte explizit auch nach diesem Film gefragt heute.
Okay, cool. Naja, dann hat es ja umso mehr Potenzial für eine zweite Episode dazu.
Es gibt auch noch einen Studenten von Prag aus den 20ern und einen aus den 30ern.
Also ja.
Den gab es relativ häufig.
Das ist echt, ja. Die hatten irgendwie so bestimmte Stoffe, das sehe ich immer wieder auf IMDb oder sonst wo, wenn ich nach einem Film dann halt zum Kauf suche, dass da innerhalb von ein paar wenigen Jahrzehnten 2, 3, 4 verschiedene Fassungen dann produziert wurden. Na.
Ja. Das zieht sich mit den meisten Sachen wirklich durch, sei es Frankenstein, sei es Nosferatu, sei es, selbst wenn es sowas mal ist.
Ja, jetzt haben wir eher Sprünge aller Jahrzehnte, also mehrere Jahrzehnte. Aber ich glaube gerade das Thema Dracula, das wird wahrscheinlich auch trotz dem neuen Nosferatu sicherlich auch immer wieder Verfilmungen geben.
Ja, und auch immer wieder Variationen, wenn man sich jetzt Renfield anschaut, der ist auch noch nicht so lange her, stimmt. Und jetzt hat man ihn, hat man schon wieder was in die Richtung. Also das wird sehr oft geremaked und wurde es damals schon und wird es auch heute noch. Ich meine, ich glaube, wir stehen, glaube ich, dieses Jahr sogar 2 Frankenstein-Verfilmungen ins Haus.
Einmal gibt es die von Guillermo del Toro, glaube ich, ne?
Genau.
Steht an.
Und es gibt, glaube ich, noch eine Variation davon, von Frankensteins Braut allerdings.
Ah ja, ich dachte so ein Mockbuster. Asylum-Mockbuster.
Den gibt es mit Sicherheit parallel dann dazu auch noch. Also
Frankenstone wahrscheinlich oder sowas. Steinfranken, einfach umgedreht.
Ja, irgendwas werden die finden. Da kriegen die schon was. Ja.
Wie heißt denn eigentlich die Porno-Variante davon? Fickenstein oder This Ain't Frankenstein oder Frankenstein XXX, weißt du das?
Vielleicht gibt's, weiß ich auch nicht. Vielleicht gibt's so eine Sodomie-Variante, Frank in Schwein oder so.
Ja, wer weiß. Falls ihr da mehr wisst, ja, schlaut uns gerne auf.
Genau. Und
wir wollten schon immer mal einen Frankenstein-Porno sehen.
Teilt uns auch gerne mal mit, ob wir mal ein Porn-Parody-Special machen müssen. Dann kommen wir wahrscheinlich 3 Kilo leichter zur Aufnahme, weil wir komplett leer sind. Aber außer sie sind scheiße, dann ist es natürlich schlecht.
Du, sag mal, hast du eigentlich irgendwelche Korrekturen oder Anmerkungen zur letzten Episode? Ich habe ja irgendwie mal versucht, das zu etablieren, weil immer irgendwas auffällt. Ich habe es aber auch die letzten Male vergessen.
Also zur Uwe Boll-Folge habe ich, glaube ich, keine. Bei der davor hatten wir bei Hammer Studios hatten wir ein kleines Aussprache-Dilemma. Ja. Da haben wir uns, glaube ich, gegenseitig ein bisschen reingerissen.
Ja. Ja, komm mal raus. Korrigier uns gerne.
Er heißt natürlich Peter Cushing und nicht Cushing.
Ja. Dank Lee, wurden wir auf unsere fehlerhafte Aussprache aufmerksam gemacht. Er hat es natürlich sympathisch gemacht und uns darüber informiert. Haben uns dann halt schlau gemacht. Ja, ich bin einfach davon ausgegangen, dass er sich so ausspricht und habe wir haben es einfach konsequent durchgezogen. Wie waren wir konsequent, einheitlich?
Genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Vor allen Dingen, wenn du in so einer Situation bist, wo du dann jetzt quasi hier vor Mikro, und du kannst ja auch nicht einfach mal eben Stopp machen und fragen, ja. So, bist du dir sicher? So, dann denkst du einfach, ja, vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf.
Ja.
Ja, machen wir das einfach wenigstens identisch, dann sind wir wenigstens beide gleich. Sonst hast du manchmal ja die Situation, dass dann beide das anders aussprechen und beide nicht wissen, was richtig ist. Und das ist auch merkwürdig.
Ja. Naja.
Aber er ist natürlich Peter Cushing und allen ist geholfen. Aber ich glaube, wenn ihm einer Peter Cushing hinterherruft, würde er sich auch umdrehen.
Wahrscheinlich, ja. Außer jemand, nee, egal. Ich versuche mal, meine bescheuerten Witze im Rahmen zu halten. Aber cool, dass du das noch auf dem Schirm hast, weil ich habe nämlich auch keine Korrektur oder Anmerkung zur letzten Uwe Boll-Folge. Ja. Der Mann hat alles richtig gemacht und wir dann anscheinend auch. Ja. Genau, hätte es auch noch erwähnt mit Peter Cushing und mir ist schon niemand hat sich jedenfalls gemeldet und es ist ihm aufgefallen, aber mir schon beim Aussprechen, ja, war es wirklich Mord, der hat überhaupt keinen Oscar gewonnen, hatte das verwechselt mit einem anderen Titel mit Bette Davis und genau, also das wollte ich auch einfach nur gesagt haben, ja. Das war's, sonst waren wir ziemlich perfekt.
Ja, wie immer. Aber angeschlagen sind wir immer noch.
Und wir sind nicht größenwahnsinnig, muss ich auch mal anmerken.
Nee, auch wenn Guess uns das unterstellt. ja, aber angeschlagen sind wir immer noch ein bisschen, deswegen wir zeigen vollen Einsatz für euch. Und in der Oscar-Vorbereitung, das stecken wir ja beide gerade auch noch. Es ist ein ereignisreicher Monat.
Jo.
Deswegen ist das hier heute Horror-Frühwerke der 20er auch so ein bisschen eine kleine Kick-Off-Folge. Also wenn ihr Bock habt, dass wir das weiterverfolgen und so über die Jahre oder Jahrzehnte springen und uns mal die im Fokus angucken, dann gebt da gerne mal Feedback, dann machen wir das weiter. Heute haben wir vielleicht auch eine etwas besser snackbare Episode. Wir haben uns nämlich auch ganz bewusst nicht die beiden Riesenfilme der 20er, nämlich Nosferatu und Caligari, rausgepickt. A, haben da schon 500.000 Leute drüber gesprochen und B, kennen den auch die meisten. Deswegen haben wir heute mal zumindest zwei dabei, die eher selten genannt werden und zwei, die man doch schon eher kennen könnte. Das wird, glaube ich, eine ziemlich ausgewogene Mischung.
Mhm.
Aber ich würde einmal jetzt ganz weit zurückspulen, weil auch da hatten wir heute schon eine kleine Diskussion im Supporter-Channel oder gibt es auf jeden Fall auch verschiedene Ansichten und Meinungen zu, wann ging Horror eigentlich so richtig los. So genau kann man das auch, glaube ich, gar nicht festlegen, weil Horror für die meisten Leute sehr subjektiv stattfindet. Und ich würde mal behaupten, von den vier Filmen, die dem Horrorgenre zugeordnet werden, die wir heute dabei haben, würde man auch vermutlich die meisten heutzutage dann nicht mehr reinsortieren.
Ja, stimmt.
Damals
auch
aber
zu.
Eben schon. So.
Und also einen von den dreien würde ich da noch am ehesten zuordnen. Ja, einen von den vieren. Aber ja. Können wir noch quatschen, ob das so
ist. Ich würde sogar vielleicht anderthalb würde ich da reinpacken.
Okay.
Aber ja, gucken wir mal gleich nachher. Und den ersten, den man diesem Genre zuordnen kann, weil er halt mit diesen Gruselelementen arbeitet und das finde ich auch ziemlich beeindruckend, der ist natürlich von Georges Méliès. Wer könnte es anders sein? Und zwar schon im Jahre 1896 und auf den französischen Titel könnte ich mir jetzt sparen, aber ich habe ja Bock drauf. Le Manoir du Diable heißt der, also quasi übersetzt das Schloss des Teufels. Den habe ich mir auch heute extra nochmal angeguckt. Der geht auch nur 7, 8 Minuten. Der ist ziemlich kurz. Und der beginnt schon mit einer Fledermaus, die in einen Raum fliegt und sich dann mit ziemlich guten Überblendungstechniken halt in einen Mann verwandelt. Dann steigt ein bisschen Rauch auf und aus diesem Rauch schlüpft der nächste Mann. Also man hat da schon so Elemente des Grusels drin. Und natürlich damals, ich meine 1896, der Film war gerade geboren, und ein Mann verwandelt sich auf Bild von einer Fledermaus in einen Menschen. So, also natürlich war das gruselig damals. Das ist, glaube ich, heute schwer nachvollziehbar.
Mm.
Aber auch sowas wie der Hexer oder so war in den 50er, 60ern scheiße gruselig für viele.
Mm.
Kann man heute auch nicht mehr nachvollziehen. Heute muss man halt eine Kettensäge in Genitalien stecken, damit Leute überhaupt noch irgendwas fühlen.
Ja.
Aber damals war es halt sehr, sehr wegweisend, mit dass er mit diesen Überblendungstechniken dann halt so einen kleinen Grusel geschaffen hat. Und das wird schon eigentlich, zumindest auch aus meinem Verständnis, ich habe es heute auch gesehen, dass für mich ist das der erste Horrorfilm.
Ah ja.
Der hat grundsätzliche Steine gelegt und ich meine, alleine Fledermaus verwandelt sich in Mann, also jeder, ja, der schon irgendeine Vampirverfilmung gesehen hat, also bitteschön. Und Vampirfilme gelten ja allgemeinhin alle als Horror oder Horror-Action, wenn man das nimmt.
Stimmt.
Oder Horror-Romance, also irgendwas ist es ja immer.
Ja. Ja, deswegen bin ich auch schon lange eher Fan vom subtilen Horror, ja, wo viel einfach in deiner eigenen Psyche angesprochen wird und mitspielt. Und ich ja auch schon lange, ja, dem überhaupt nichts mehr abgewinnen kann, dass einfach im Lautstärkeregler gedreht wurde um irgendwelche Jumpscares und damit ein Schreck, der zwangsweise erzeugt wird. Überhaupt kein Fan von. Und deswegen fand ich das so schade. Ja, ich mochte ja den neuen Nosferatu schon sehr, vor allem aufgrund seiner Bilder. Ja, Robert Eggers hat da einfach einen riesen Händchen für beeindruckende Bilder, aber der hat für mich dann eben auch einfach an der übermäßigen Lautstärke gekrankt, die das überhaupt nicht nötig hatte. War so meine Wahrnehmung von dem Film. Und ich meine, wie unterschiedlich wir in unserer Podcast-Community ja Horror empfinden, haben wir ja auch in einer letzten Diskussion mit Lee zum Beispiel gehört. Der hat das Thema Pädophilie in dem einen Film, auf dessen Name ich schon gar nicht mehr gerade komme. Was war's mal?
Trust.
Ja, Trust, genau, danke. Das war ja für ihn viel mehr Horror als so einige Horrorfilme, die uns vielleicht halb flashen.
Ja, deswegen finde ich auch, Horror ist irgendwie falsch, aber ich finde, deswegen habe ich auch jetzt bewusst den hier von Méliès rausgewählt, weil es eigentlich eher Grusel ist.
Ja.
So, und Pädophilie ist nicht gruselig. Mhm. Das ist grauenhaft, aber nicht gruselig. Mhm. Und deswegen habe ich mir jetzt auch einen gesucht, der diese Gruselelemente eher hervorstellt, weil auch bei Nosferatu, was ist aus diesen geilen Szenen geworden, wo man nur einen Schatten sieht?
Mm. Die im Trailer halt so extrem cool gezeigt wurden. Ja, der Trailer hatte echt mal viel Bock für mich auf diesen Film gemacht.
Ja, und das machen halt viel zu wenig Filme. Stattdessen kriegt man irgendeine lame CGI-Verwandlung zu sehen.
Ja.
Nehme ich tausendmal lieber irgendwas mit dem Schatten oder so, das ist für mich deutlich geiler.
Ja, und ich glaube, wir wurden ja da vielleicht auch mit den paar Filmen, die wir heute bringen, glücklich gemacht, oder? Weil es ist ja Stummfilmzeit und da wurde ja umso mehr mit Licht und Schatten und den schauspielerischen Aktivitäten, Gestik, Mimik gearbeitet werden, weil eben nicht anders irgendwie was erzeugt werden konnte. Das ist schon, das merkt man noch heute, wie da qualitativ gearbeitet wurde. Fand ich ziemlich geil.
Ja, also gerade was so Setarbeit angeht, haben die schon richtig was rausgehauen. Schauspiel ist natürlich anders. Ohne Ton musst du deutlich weiter drüber sein, als du es müsstest, wenn du was sagen würdest. Die Mimik ist halt dementsprechend. Es sind Stummfilme, man muss Karten lesen, man hat nur Instrumentalmusik drunter, das muss man durchhalten können, sonst kann man diesen Film nicht genießen. Und ich habe dir ja auch zwischendurch mal geschrieben, guck die nicht an einem Tag, du wirst wahnsinnig. Und ja, es ist für heutige Sehgewohnheiten ist es extrem anstrengend, 3 Stunden Stummfilm zu gucken. Ging auch bei mir nicht ohne Pause.
Ja,
aber wir haben es ja trotzdem mit 4 Filmen, glaube ich, gut geschafft. Und ich bin gespannt, wie die bei dir angekommen sind.
Ja, ich auch. Also bei dir meine ich.
Ja. Und ich würde nochmal eben jetzt einmal auf die 2010er Jahre eingehen, weil da gab es dann, da ging es dann auch so langsam wirklich mit Horror los. Da haben sie sich erstmal auf literarische Vorlagen gestürzt. Da gibt es zum Beispiel von 1910 eine Frankenstein-Verfilmung, einen Stummfilm. Dann 1911 ist dann der Student von Prag zum Beispiel. Und da kamen dann nur ein ganz paar und dann kam natürlich erstmal leider Gottes der Erste Weltkrieg dazwischen. Und Horror war ja, oder gerade die Filmwelt war ja in Deutschland zu dem Zeitpunkt in einer guten Entwicklung und in den 20ern ja auf einem Peak-Level, das muss man ja auch einfach so sagen. Und da ging dann auch dementsprechend nach dem Krieg, vielleicht auch durch die Schrecken des Krieges, eine gewisse Horrorwelle los mit sehr großen Regisseuren, die man heute noch kennt, allen voran natürlich Friedrich Wilhelm Murnau, der auch viele von diesen Filmen mit seiner Murnau-Stiftung restauriert hat, oder die werden im Namen seiner Stiftung halt heutzutage restauriert. Dann hat man noch zum Beispiel Robert Wiene, der ist kein Deutscher, ja, aber der hat halt Caligari in Deutschland umgesetzt. Weißt deswegen.
Du, ob die Stiftung auch tatsächlich noch von ihm ins Leben gerufen wurde? Also ist das eine offene Frage, nicht, nee, weil ich hatte eher, also ich habe mich mit der Stiftung viel zu wenig beschäftigt. Ich habe halt etliche Filme in der Sammlung, die die Murnau-Stiftung halt restauriert hat. Ich hatte halt immer nur irgendwie das Gefühl, dass er eine aus Bundesmitteln finanzierte Stiftung, die halt den Namen eines berühmten Regisseurs aus Deutschland aus dieser Zeit halt trägt, weil ja vielleicht auch damit einfach begonnen hatte mit ein paar Filmen von ihm für die Restauration. Aber so eine Vermutung, deswegen frage ich, ob du da mehr weißt.
Ja, die restaurieren ja eine ganze Menge. Also die haben ja auch, glaube ich, die Fritz-Lang-Filme, wenn ich mich das nicht
ja,
recht
die
täusche.
Ja, ich glaube, die machen alles deutsche Kulturgut aus den ersten Jahrzehnten der Filmkultur, was in Deutschland halt rauskam. Ja.
Ja, also das ist eine Initiative der Bundesregierung, die nach ihm benannt wurde. Die ist auch erst in den 60er Jahren aufgetaucht. Mhm. Gut, ich meine, vorher war auch noch kein Interesse gegeben, sowas zu restaurieren wahrscheinlich. Da hatte man noch andere Sorgen.
Ich glaube, die stecken ja auch so ein bisschen hinter der Handhabung der sogenannten Vorbehaltsfilme, ja, die 30er, 40er Jahren im Nationalsozialistischen Reich veröffentlicht wurden, die ja dann oft irgendwie Judenhass oder anderes gegen Minderheiten oder was auch immer verbreitet haben und deswegen auch nicht ohne weiteres auch heute nicht veröffentlicht werden. Die kann man halt gucken, glaube ich, vor Ort gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch über die deutsche Kinemathek, glaube ich, ja, gibt es Angebote, aber ja, aus bestimmten Gründen, für mich nachvollziehbar, sind sie eben nicht der breiten Allgemeinheit sonst zugänglich.
Ja, außer bei YouTube, da gibt's alles.
Ja, naja, leider zwei Filme nicht, in denen mein Opa damals als Statist mitgespielt hatte.
Hm. Ja, ja, nee, ganz alles haben sie nicht, aber von unserem heutigen Programm haben sie tatsächlich alles und gerade aus den 10er, 20er, 30er Jahren findet man bei YouTube natürlich eine ganze Menge, weil die mittlerweile natürlich alle copyright-free
sind. Ja, Public Domain.
Sind sie reingerutscht und
jo.
Also wer Bock hat, davon irgendwas nachzuschauen, der kann auch gerne mal bei YouTube gucken. Da gibt es meistens auch mehrere Angebote. Da muss man sich natürlich an Version und Stream ein wenig orientieren, wie gut die Qualität ist.
Ja.
Aber das findet man eigentlich alles.
Das stimmt. Es lohnt sich, finde ich, sich halt vorher schlau zu machen, was es für Versionen gibt und Fassungen. Ja. Mhm. Deswegen war ich auch froh, dass ich einige Titel in der Sammlung habe, weil da hast du dann auch oft die Wahl zwischen unterschiedlichen Orchestrierungen. Einmal Originalscore aus den 20ern, der mit einem deutlichen Rauschen dann zum Beispiel noch mit unterlegt ist, oder eben dann oder neueren Orchestrierungen, die es vielleicht unter heutigen Sehverhältnissen ein bisschen angenehmer machen. Oder eben auch Schnittfassung, ja, oder unterschiedliche Farbgebungen. Da hast du da eine Sepia-Fassung oder auch eine nachkolorierte Fassung und so weiter und so fort. Also lohnt sich manchmal, sich einfach damit zu beschäftigen. So, was gibt es da für Fassungen? Es lohnt sich immer. Ja,
ja, also ich finde, gerade im Bereich Horror sollte man immer auf die Fassungen gucken. Mhm. Und bei alten Filmen so oder so. Und bei dem ersten, das ist auch eine tolle Überleitung, die du mir geliefert hast.
Sehr gerne.
Die bildet sich auf Pass zu beiden, was ich gerade gesagt habe. Nämlich neben Murnau und Wiene waren zwei bekannte Protagonisten der 20er Horrorwelle, Karl Böse und Paul Wegener. Und die haben meinen ersten Film gemacht, nämlich Der Golem, wie er in die Welt kam. Und da habe ich mich auf eine Schnittfassung, ich habe erst so eine sepiafarbene Schnittfassung angefangen, die, glaube ich, 85 Minuten ging. Ich habe mich dann am Ende aber für die Version vom Museums of Modern Art entschieden. Die basiert auf der Fassung von 1936 von der UFA und die hatte eine bestechend geile Qualität, hat aber leider den Nachteil, weiß ich nicht, dass sie nur 74 Minuten geht oder 73 und ein paar Sequente. Das war aber durchaus zuträglich, möchte ich sagen. Ich habe nämlich die ersten 20 Minuten erst in der Sepia-Fassung geguckt und fand es irgendwie scheiße. Ich weiß es auch nicht, ob es an der... Ja, an der Quali kann es eigentlich nicht gelegen haben, aber ich fand die Farbgebung halt nicht gut. Passt zum Golem, ja, weil es so ein bisschen schlammfarbig ist, aber die aufgearbeitete Fassung fand ich schon ziemlich gut. Ja, Und das ist ein Film aus dem Jahre 1920, also fangen wir auch direkt in diesem Jahrzehnt am Anfang an. Und wenn man jetzt ein findiger Kenner der Frühgeschichte ist, weiß man, dass der Golem, wie er in die Welt kam von 1920, gar nicht der erste Teil ist oder auch gar kein eigenständiger Film ist, sondern dass es in den 10er Jahren schon zwei Vorgänger gab. Das ist hier nämlich der dritte Teil. Und wenn man jetzt ganz spitzfindig sein will, könnte man sagen, dass wir hier das erste Horror-Franchise vorliegen haben. Also das ist jetzt sozusagen ein Film aus einer Horrorfilmreihe mit einem Protagonisten, der den Menschen nicht zwingend wohlgesonnen ist, zumindest nicht allen, der irgendwie ikonisch ist. Also ich würde das durchgehen lassen als so den ersten, als das erste, die erste Horrorreihe mit einem durchgängigen Antagonistin. Und das finde ich schon ziemlich stark. Der erste ist von 1915, hieß nur der Golem. Der zweite, der Golem und die Tänzerin von 1917. Also auch während Kriegszeiten sind dann doch noch Filme entstanden. Ich habe mich aber für diesen hier entschieden, weil ich das Poster so ansprechend geil fand. Und weil er vermutlich auch der beste dieser Reihe ist. Und weil ich vorher auch gar nicht wusste, dass es zwei Teile davor gab. Das muss ich auch ehrlicherweise zugeben. Zumal der da, wo ich geschaut habe, stand einfach nur, war nur ein Poster, wo The Golem drauf stand. Und dachte ich, das wird schon der erste sein, ne?
Ja. Weißt du, ob die auch heutzutage, also sind die verfügbar? Kann man die gucken?
Die anderen beiden?
Ja.
Habe ich noch nicht recherchiert. Ich würde sie mir angucken, wenn man uns bittet, ein 10er-Special zu machen. Ja. Ob ich sie mir beide angucke, weiß ich nicht, aber einen von den beiden würde ich schon einfach aus Kontinuitätsgründen picken.
Ja, weil ich glaube, gerade bei den 1910er Jahren, ja, da ist dann bekannt, dass es Filme gab, aber gibt's halt dann manchmal keine Filmrolle mehr. Ja. Also bin ich gespannt. War einfach nur eine Frage, ob du das weißt.
Nee, habe ich bisher noch nicht recherchiert, ob die irgendwie zu kriegen sind. Dementsprechend müssen wir das wohl rausfinden, falls wir nochmal auf die 10er gehen.
Ja.
Wobei mir ja eher die 30er unter den Nägeln
brennen. Ja, mir auch.
Aber
ich, ja, die 20er, ich glaub, 10er wird ganz schön schwierig, da an entsprechendes Zeug aus der Ära für dieses, in Anführungszeichen, Genre dann fündig zu werden. Ja, aber ich habe mich sehr gefreut, dass du diesen Film gepickt hast, weil ich hatte damals die DVD, ich glaube auch, und das ist, genau, war auch Murnau Stiftung restauriert, damals noch, ich glaube, unter Universum im Vertrieb, und fand das Cover halt immer mega, ja. Hab dann, als ich die Blu-ray gekauft habe, die DVD irgendwann verkauft, obwohl die halt in einem schönen Digipack, glaube ich, war. Und mich hat der Film halt immer interessiert, weil ich fand allein vom Bild her, wie der Golem aussah und wie der wirkt, das ist schon auch heute, finde ich, filmhistorisch beeindruckend.
Und wie der ins Leben kommt hier in dem Film, ist natürlich auch eine sehr, sehr geile Sequenz. Und was sich bei mir heute irgendwie so ein bisschen durchzieht, ist, dass ich bei den beiden Filmen, die ich mitgebracht habe, dass ich da gar nicht so doll auf die Handlung eingehen würde, weil die sowieso in Stummfilmen ja, also A, muss man die erstmal checken.
Ja.
B, kriegst du sie meistens mit den Texttafeln so ein bisschen vorgelebt, aber es geht hier für mich bei diesen Filmen immer primär um das Seherlebnis irgendwie und die Wirkung, die erzielen. Und das hat er hier schon ganz gut hinbekommen. Ich würde aber trotzdem mal eben grob so die Handlung zusammenreißen, worum es hier eigentlich geht.
Weil eigentlich finde ich es ziemlich cool.
Ja, ist es auch. Gerade in Anbetracht der Zeit ist das eine sehr prekäre, ne, nicht prekär, aber ein spannender Ansatz.
Ja, voll.
Ja, und wir haben hier, nenne ich ihn unsere Hauptfigur. Ich weiß nicht genau, ob er jetzt den meisten Anteil hat, aber es geht hier halt um den Rabbi Löw. Und der ist auch ein, Astronom nennen wir ihn mal, so aus Hobbygründen. Und beim Blick in die Sterne erspäht er, dass dem jüdischen Ghetto, in dem er halt wohnhaft ist, dass dem Unheil droht. Ja, und dann fasst er einen Entschluss, nämlich einen Golem zu bauen. Und wer das jetzt nicht weiß, was das ist quasi so ein künstlicher Mensch, den man aus Lehm zusammenbastelt und dem dann Leben einhaucht. Das gibt es zum Beispiel, den hatten wir in unserer ersten Folge, oder in der zweiten Folge, in Warcraft, dem Film. da baut sich Medivh auch einen Golem. Und das gibt's ja eigentlich fast immer. Ich würde sogar sagen, dass The Thing aus Fantastic Four auch so eine Art Golem ist. Also zumindest optisch ist halt ein Steinmensch oder ein Lebenmensch, wie man möchte. So, und den baut er halt, damit er als Beschützer des jüdischen Volkes halt fungiert und ein wenig Unheil von denen abwendet. Und tatsächlich kommt es dann so, dass der Kaiser ein Dekret, so wie Trump heute quasi, was er da alles unterschreibt, ein Dekret erlässt, der den Juden nicht besonders wohlgesonnen ist, denn die sollen die Stadt verlassen. Er möchte sie nicht mehr in seiner Nähe haben. Ja, und das Ganze, und da wird dann noch ein Sideplot aufgemacht, wird von dem Junker Florian, dem Rabbi, übergeben, der sich dabei in seine Tochter verliebt, nämlich die Tochter des Rabbis, die Miriam. Ja, da war ich natürlich sofort dann drin.
Ich hatte das Gefühl, die kannten sich ja schon vorher. Ne?
Ja,
das war dann für ihn irgendwie gefundenes Fressen, dass er immer wieder ankommen muss mit irgendwelchen Schriebseln und dann immer die Möglichkeit hat, die Tochter halt klar zu machen. Das fand ich schon ziemlich lustig dargestellt, ey.
Ja.
Von der also schleimige Typ, Alter.
Also entweder hatten die sich schon ein paar Mal gesehen und er hatte da seine Masche.
Ja.
Oder er war so wie ich, als ich eine Miriam erspähte, schon verliebt. Das kann natürlich auch passiert sein. Das ist das, was ich halt bei Stummfilmen meine. So genau erzählt sich das einem ja nie, weil du es aus Dialogen halt nicht ableiten kannst. Du musst es versuchen, aus Mimik und Gestik irgendwie abzuleiten, ob die sich schon mal gesehen haben oder nicht. Ich hätte ja auch vermutet, ja.
Keine Ahnung.
Ja, aber der Junker ist leider ein Christ. Das ist schon mal scheiße. Ja. Das findet der Rabbi nämlich nicht so geil. Deswegen machen die das so ein bisschen heimlich. Ja, und der Rabbi versucht aber dann irgendwie den Kaiser, möchte ihn gerne umstimmen und bittet halt um eine Audienz bei ihm, um da hinzukommen. Und natürlich nimmt er den Golem mit. Warum sollte man das auch nicht tun, während da gerade ein Fest zugange ist, um dann zu dem Kaiser durchzukommen. Ja. Und dann, das würde ich jetzt noch als letztes erzählen, weil es eventuell irgendwie wichtig ist, weil danach steht im Kern eher eine andere Handlungspart. Aber der Golem rettet halt die Menschen vor dem einstürzenden Gebäude. Auch da war für mich nicht so ganz ersichtlich, warum stürzt es überhaupt ein. Aber hey,
ja.
Es ist Magie, es ist Schicksal, es ist was auch immer.
Ich fand ja die Kulissen ziemlich cool, aber die waren ja auch, die Gebäude sind ja auch alle gefühlt aus Lehm gewesen, ja, Stroh und Lehm zusammengemanscht. Also für mich war es dann eben nicht so weit hergeholt, dass dann so ein Gebäude auch mal leicht einstürzen kann.
Nee, das konnte auch einfach aus ja.
Da musste der Golem nur einmal mit der Faust sich dagegen lehnen und schon stürzt so ein Scheiß ein.
Genau. Ja, und danach gewinnt eigentlich eher so diese Love Story ein bisschen an Fahrt und dadurch wird der Golem dann auch wieder aktiviert. Und dabei würde ich es mal belassen. Wie hat der Film auf dich gewirkt? Du hast ja schon gesagt, dass du den eigentlich ganz geil fandest. Ich würde aber mal interessieren, was sagst du vor allen Dingen zum Finale? Ohne da jetzt zu spoilern, aber wie hast du das?
Hatte ich mit halt in der Form gar nicht gerechnet. Ich fand es irgendwie sehr sympathisch. So im Ganzen. Es hat halt von der Ausgangssituation her den Film für mich nicht zu Ende erzählt. Aber ja, ich fand, das Finale kann man durchaus so stehen lassen.
Ja, also ich fand's, was den, ich nenn's mal rasanten Teil des Finales angeht, fand ich's auch handwerklich für 1920 echt ziemlich, ziemlich gut. Und dann so die letzte Einstellung hat mich richtig überrascht. Weil sie auch einfach so, so simpel und unschuldig eigentlich ist. Und irgendwie, ich habe tatsächlich, wie du schon sagst, auch die Handlung nicht so richtig zu Ende erzählt bekommen.
Ja.
Aber irgendwie war das der perfekte Schluss.
Ja, ja.
Also, man hätte dazwischen vielleicht noch ein paar Minuten gebraucht, aber ich glaube auch nicht, dass die in anderen Versionen vorhanden sind.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Aber als Ende ist das echt gut. Und auch, also da kommt man nicht drauf.
Ja,
da kannst du so viele Filme gesehen haben danach, wie du willst. Auf dieses Ende kommst du nicht.
Und das finde ich ja insgesamt auch sehr geil bei diesen Filmen, weil ich glaube, so viele Filme wie du und ich und auch einige andere in unserem Umfeld gesehen haben, da ist natürlich die Chance oder das Risiko groß, dass man die Story in ähnlicher Form schon tausendfach gesehen hat. Ja, und natürlich sind das Erstlingswerke, aber was ich hier halt mega geil finde, ist, dass es Repräsentativwerke auch für den Expressionismus sind, was damals bei Filmen in der Weimarer Republik oder bei den anderen Filmen, die wir hier halt mitbringen, dann auch einfach ausschlaggebend war. Ja, da hatten die Regisseure einfach inhaltliche Freiheit, sich auszutoben und eben nicht irgendwie konsequent eine lineare Story zu erzählen. Das macht's halt für mich auch aus. Deswegen gucke ich solche Filme auch heute gerne. A, weil sie visuell, finde ich, teilweise immer noch beeindruckend sind, was da handwerklich halt geschafft wurde. Aber eben, weil sie auch einfach stilistisch sich Freiheiten rausnehmen, die man heute viel zu selten sieht.
Ja, und weil man häufig auch wirklich sagen kann, wenn man diese Filme gesehen hat, ach krass, das war der Anfang, guck mal, was daraus entstanden ist. Mhm. Und da würde ich vor allen Dingen bei meinem zweiten Film natürlich gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Aber ich finde die A optisch meistens geil und ich finde es so spannend, wenn man dann überlegt, ach guck mal, das habe ich in dem Film danach gesehen, in dem Film danach und in dem. Und manchmal muss ich auch, zum Beispiel wie bei Caligari, dann oftmals danach festhalten oder auch Nosferatu. Ja, aber die haben es auch alle nicht besser hinbekommen.
Ja.
Obwohl sie da 100 Jahre teilweise zwischen liegen. Finde ich schon beeindruckend und spannend.
Voll.
Ich sag nicht, dass diese 74 Minuten hier ein Picknick auf einer Wiese waren.
Ja.
Das ist natürlich nicht leicht zu gucken.
Mhm.
Das ist so. Auch wenn eigentlich nichts Anstrengendes dabei ist, aber ich glaube, für unsere ADHS-Gehirne ist es einfach unerträglich, dass man nur Musik hat und Bild.
Mhm.
Es ist zu wenig, die Schnittfrequenz ist niedriger.
Mhm.
Und gerade hier auf die Szene, wo ich eben angespielt habe, die Erweckung des Golems ist ja ein One-Take quasi.
Ja.
Die beiden, ich glaube, der Rabbi und der andere Schnulli da, den er da hat, die gehen dann ja auf die Kamera zu. Und dann sieht man den Golem nicht mehr. Vorher war es halt eine Puppe. Und in der Zeit, wo die vor der Kamera sind, haben sie den halt ausgetauscht gegen übrigens Paul Wegener selber, der Regisseur, der hier den Golem spielt.
Mhm.
Ja.
Ich fand ja, hier sieht man aber auch viel Liebe zum Detail.
Mhm.
Das, was die bei der, ich meine, die Puppe ist ja auch echt groß gemacht. Ja.
Ja.
Die sieht dann dem Schauspieler, der dann entsprechend mit Make-up zurecht gemacht wurde, die sehen sich so ähnlich. Also die Puppe sieht dem Schauspieler so ähnlich, Alter. Da zoll ich echt eine Menge Respekt. Und auch dann dieser die Haare oder der Hut, ja, diese Kombination aus, der sieht auch echt cool aus, Alter. Also es macht schon was her, auch heute noch.
Ja. Und wenn man sich dann vorstellt, 1920, du hast eine Puppe gesehen, an der die irgendwas rumkleistern und dann eine Umdrehung später öffnet die seine Augen, das muss
damals schon bringen. Ziemlich krass gewesen sein, glaube ich auch. Ja.
Also das war auf jeden Fall ein spannender Einstieg, von den ich genommen habe, hatte ich gar keine Berührungspunkte vorher mit und war echt in Summe gut zufrieden mit der Wahl.
Ja, fand ich cool.
Ja, das spiegelt sich auch eigentlich in den Punkten wieder, die ich gefunden habe. Also zu Budget und Einspiel kann man in der Zeit einfach in der Regel nicht viel sagen, weil entweder nicht bekannt oder nicht vorhanden. Und der ist bei IMDb immer bei einer 7,2, was ich echt ordentlich finde. Und bei Letterboxd bei einer 3,7. Also die ihn gesehen haben, haben ihn auch alle gut bewertet. Selbst in meiner Bubble, die ihn gesehen haben, sind mindestens immer bei 3,5 gewesen. Ich könnte durchaus nachvollziehen, wenn man den schlechter findet, aber offensichtlich ist dem nicht so. Und das freut mich, denn ich fand den auch sehr ansehnlich und ich bin hier bei einer schlanken 7.
Oh ja. Kannst du bei mir sogar noch einen Punkt draufpacken. Ja, ich mochte den sehr. Ich bin bei 8 Punkten hier für den Film.
Das freut mich. Das ist doch stark. Was hast du uns mitgebracht? Du hast uns was noch besser Bewertetes mitgebracht, glaube ich.
Oh ja. Und hab dann, nachdem ich den Film gepickt habe, aus der letztendlich ja eigentlich Letterboxd Screenshot Übersicht, habe ich gedacht, ey, ich muss den bringen, weil, ja, Klassiker, den ich auch selber noch nicht kannte, ich kannte übrigens noch keinen von den Filmen hier, habe ich dann erst danach wahrgenommen, das Gästin mal gebracht hat in der Bewegtbild-Banausen-Folge. Und zwar Episode 69 war es. Da waren dann auch, ja, hier Filme, die Kollegen zu Gast. Und da hatte Guess über Hexan berichtet. Oder im Deutschen auch als die Hexe oder Hexen bekannt aus dem Jahr 1922. Und ganz interessant, ja, ist in Schweden produziert, aber von einem dänischen Regisseur umgesetzt. Deswegen treten hier als Produktionsländer Schweden und Dänemark auf. Ganze ist von Benjamin Christensen, der für diesen Film, und hier geht's halt vorrangig um das Thema Hexen und so, wie sie wahrgenommen werden, und was es, ich sag mal, für Auswirkungen hat, geht's halt hier vorrangig drum. Und der hat ziemlich viel recherchiert für diesen Film, ja. Ich glaube, 1917 hat er angefangen, ein Drehbuch zu schreiben, sich damit zu beschäftigen. Ja, 5 Jahre gedauert, bis dann der Film letztendlich in der Form rauskam. Und das ist eigentlich ziemlich geil. Also Guess hat er auch erwähnt, ja, das ist, der ist quasi am Anfang wie so eine Art Dokumentation aufgezogen. Der Film wird halt in 7 Kapiteln erzählt. Und das erste Kapitel ist dann quasi dokumentarisch, wo dann auch unterschiedliche Weltanschauungen der Menschheit zu Erde oder was anderem aufgezeigt wird, ja, wie dann zum Beispiel das Modell der Erde mal früher gedacht war, dass dann eben hinter der Atmosphäre so ein Feuerring existiert, ja. Und das wird dann halt aufgezeigt, gepaart mit ziemlich vielen Zeichnungen aus den verschiedenen Jahrhunderten, was Hexen betrifft. Und das fand ich so zur Einstimmung ziemlich geil, weil ich halt vieles an Bildmaterial her überhaupt nicht kannte und ich da ziemlich schnell dann auch in der entsprechenden Stimmung für den Film war. Hab mich erstmal geflasht. So.
Ja, kann ich verstehen. War bei mir ähnlich. Ich find's bei dem Film hier auch, ich würd nicht sagen unnötig, aber fast nicht machbar, eine Inhaltsangabe irgendwie zu bringen, weil das ist ja schon, und das wusste ich vorher nicht, ich dachte, das wäre halt ein Spielfilm, aber es ist ja eher so ein semi-dokumentarischer Episodenfilm, wo es auch eine Menge zu lesen gibt.
Absolut.
Und zu da lernen sind, gibt.
Ja, da hier gibt es nochmal deutlich mehr Texttafeln.
Oh ja.
Ja, und die Episoden bauen halt auch gar nicht unbedingt mit irgendwie aufeinander auf. Man sieht hier auch nicht immer konsequent die gleichen Figuren, ja. Aber es gibt halt in den ersten paar Abschnitten auch den Abschnitt, wie eine Hexe arbeitet und in ihrer Hexenküche dann agiert, um dann zum Beispiel für eine Kundin einen Liebestrank zu brauen oder ein Betrunkener verhext wird oder wie halt was in ein Tier verwandelt wird und so weiter. Und in der dritten Episode geht es dann halt um Hexenprozesse zum Beispiel. Und ja, immer wieder auch gepaart mit Bildern, wie das Ganze dann damals vermittelt wurde. Der Klassiker in der Episode bei den Banausen wird dann auch nochmal das berühmte Zitat mit der Ente, mit dem Monty Python-Joke erwähnt. Und ja, ich würde hier auch keinen Abriss über die ganze Handlung geben. Was ich auch ergänzend nochmal erwähnen wollte, ist halt ziemlich cool, dass man den Teufel in unterschiedlichen Formen und auch Darstellern halt sieht, und allen voran der Regisseur selber, Benjamin Christensen, wie der da in eine Teufelsrolle schlüpft, ist schon ziemlich krass, auch finde ich heute noch ziemlich cool dargestellt. Gibt im Bonusmaterial von der Blu-ray, die ich mir gekauft hatte, dann eben auch so einen Screen-Test mit einem Darsteller, der als Teufel dann verkleidet wurde oder er in der Maske halt war, mit irgendwelchen Fellfetzen über den Körper verteilt. Sieht schon ziemlich geil aus. Also für 1922 war das für mich auch ein Film, der ziemlich weit seiner Zeit voraus war. Und dann eben leider auch die Zensurbehörde das so nicht gesehen hatte, was da filmhistorisch vielleicht gemacht wurde, sondern vor allem auch auf Druck der Kirche, weil der Film auch immer wieder für seine Zeit ziemlich brutale Stellen hat und vor allem natürlich das Thema Hexe und Satanismus und so weiter kam nicht gut an. Und da musste viel weggeschnitten werden in der Ursprungsfassung. 1941 gab es dann nochmal eine Wiederaufführung. Da hatte dann Benjamin Christensen auch eine Einführung extra für den Film aufgenommen. Und auch die Zwischentexttafeln nochmal anders bestückt, damit eben ein bisschen Kontext halt mitgegeben wird. Punkt.
Ja, und was man hier, finde ich, noch sagen kann, ohne das zu spoilern, aber man waren 7 Akte oder Kapitel, ja, ne?
Ja.
Der 7. gibt einen ziemlich krassen Payoff für das, was man davor gesehen hat. Und gerade wenn man den vor dem Kontext der Zeit sieht, ist der fast visionär.
Ja, absolut. Das, ja, aus meiner Sicht zu Recht. Guest hat da auch darauf hingewiesen. Mir ging es genauso wie Guest damals. Ich hatte halt auch irgendwann mal das 1001 Filme, die man gesehen haben sollte, bevor das Leben vorbei ist. Bücher rumgeblättert. Der ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich vermute, der ist in allen Ausgaben enthalten. Gibt ja mittlerweile, keine Ahnung, Dutzend Ausgaben davon. Immer wieder mal auch mit wechselnden Filmen. Ich glaube, der ist eine Konstante da drin. Und das, was man da als Bild dann zum Film halt sieht, das hat mich sofort angesprochen. Ja, ich habe schon seit langem Bock auf diesen Film gehabt. Aber man muss, glaube ich, schon wirklich auch in der Stimmung sein und sich die Zeit nehmen, um Stummfilm, wie du schon meintest, das entspricht einfach nicht mehr unseren heutigen Sehgewohnheiten. Da muss man sich schon darauf einlassen. Bin froh, dass wir es gemacht haben, weil mir hat der Film schon eine Menge coole Bilder gezeigt. Das ist schon echt beeindruckend, was damals mit einem für damalige Verhältnisse auch ziemlich hohen Budget gemacht wurde.
Ja, das kann ich so unterschreiben.
Also auch das, hier, was berühmt ist, dieses Aufsteigen der Hexen, ja, mit den Überblendungen. Alter, das finde ich ziemlich geil. Und irgendwie hat es dann dadurch für mich auch nochmal einen weiteren Effekt. Dadurch, dass der Film so alt ist, ja, liegt dann für mich so die Zeit der Hexenjagden gar nicht so viel mehr hinter diesem Film zurück und hat dadurch auch nochmal einen anderen, ich nenne es mal Realitätsfaktor vielleicht, ja. Und bei mir dann auch tatsächlich noch ein bisschen Grusel erzeugt dadurch.
Ja, da war die Kirche auch ja noch deutlich präsenter. Mhm. Klar, die das extrem angestochen. Und da waren auch ich glaube auch, dass das letzte Kapitel deutlich kontroverser aufgefasst wird, als es heute ist, weil heute ist das, glaube ich, da rennt man offene Türen ein. Aber damals kann ich mir vorstellen, dass das mal mindestens 60-70% vor den Kopf gestoßen hat.
Mhm. Ja.
Also auch ein gewagtes Werk und deshalb umso wertvoller.
Voll.
War sehr froh, den endlich gesehen zu haben, weil ich habe ihn echt schon lange auf der Watchlist.
Ja, ging mir genauso. 1968 kam nochmal eine Fassung raus, die sich Witchcraft Through the Ages nennt. Die ist dann von Schriftsteller William S. Burroughs auch kommentiert, ja. In der Stimme aus dem Off erzählte halt so ein bisschen, was da gemacht wurde. Oder ja, es hat so einen erläuternden Charakter, den es aus meiner Sicht halt nicht braucht, aber es war wahrscheinlich einfach gemessen an der Zeit und der schwierigen Zensur-Historie bei dem Film wahrscheinlich einfach dem geschuldet. Die geht auch nur 76 Minuten, deutlich kürzer als die ursprüngliche Fassung, die nämlich 105 Minuten geht. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich mir 91 aufgeschrieben hatte. Wahrscheinlich war das auch mal eine Zwischenfassung, die es mal gab, weil die Veröffentlichung, die ich mir vor ein paar Monaten gekauft hatte, ein Label aus UK, Radiance, hat sich echt viel Mühe gegeben und hat den Film in ziemlich coolen Qualität in den unterschiedlichsten Fassungen auch rausgebracht. Ja, nicht nur verschiedene Orchestrierungen hörst du dann in dem, kannst du auswählen, sondern auch verschiedene Schnittfassungen, auch eine VHS-Kopie einer französischen Fassung von 1990 sieht man dann da auf der zweiten Disc.
Gibt's also auch einen Funny Cut?
Ja, leider nicht. Ja, können wir mal Uwe Boll fragen, ob er sich dem Film annehmen möchte.
Oh, bitte. Ja. Das wäre mein Traum.
Ja, die Funny Version würde hier auch ganz gut wirken. Er würde den Film ganz anders rüberbringen. Ja, so viel zu Hexan. Ich fand den immer wieder beeindruckend.
Ja, unterschreibe ich so.
Ach, eine Person möchte ich ganz gerne nennen, weil dafür sind wir ja auch bekannt, dass wir dann trotzdem Sprung vom Ernsten hin zum Lächerlichen schaffen. Natürlich haben, überfliegen wir auch, wer macht da mit? Und dadurch, dass es halt wenig konstante Personen in diesem Film gibt, will ich sie hier nicht nennen. Aber eine Person, die die Nonne spielt, ja, da war der letzte Film Professor Bumskes Liebesschule von 1972, das wollte ich einfach nicht unerwähnt lassen, ja.
Nein, das kann man nicht unerwähnt lassen. Wir waren ja auch eben bei Porn Parodies, warum nicht? Klingt super.
Mhm.
Ist der von Lisa Films zufällig?
Das habe ich nicht abgecheckt.
Vielleicht kommen wir auf den irgendwann nochmal zurück.
Ah, wer weiß. Ja, soll ich was zu den Punkten sagen?
Ja, hau mal gerne raus. Die sind ja stabil.
Ja, die sind sehr stabil. IMDb bei einer 7,6. Metascore gab es natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die Letterboxd-Community ist auch ziemlich amused und mit 4,0 unterwegs. Ich kann nur so viel sagen, Hoffi, hättest du damals meine Punkte erraten müssen, dann hättest du mit deiner Vermutung bei gestern mal eine Punktlandung gemacht. Ja, ich bin nämlich bei 8,5 Punkten.
Ich bin bei 8.
Ja, sehr schön.
Dann sind wir ja da, sehen wir das ja ähnlich.
Mhm. Cool.
Ja. So, und ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich immer wieder fasziniert bin, was aus manchen von diesen Frühwerken des Films geworden ist. Und was aus dem Film hier popkulturell geworden ist, hätte sich damals, glaube ich, niemand erträumen lassen. Denn ich rede über den Film Der Mann, der lacht. Und wer das Poster mal gesehen hat, weiß ganz genau, auf welche unfassbar berühmte Figur auf diesem Film basiert, nämlich der Joker. Denn die Figur, die Konrad Veidt hier spielt, Gwynplaine heißt sie hier, ist mit einem Dauergrinsen ausgestattet und das kommt einem ja irgendwie schrecklich bekannt vor, denn Heath Ledger wurde es ja, er hat mehrere Varianten, wie sein Grinsen ihm ins Gesicht geschnitten wurde im Film. Hier gibt's aufgrund der Story eine relativ eindeutige, wie es passiert ist, aber auch ihm wurde hier ein Dauergrinsen ins Gesicht operiert, geschnitten, gemacht und ja, Konrad Veidt ist dann ausnahmsweise mal auch ein Darsteller, den es sich lohnt zu erwähnen, weil er doch durchaus sehr bekannt ist, denn er spielt auch in Caligari mit und in diversen anderen Filmen und hat auch mit dem Regisseur Paul Leni hier schon mehrfach zusammengearbeitet, unter anderem in Waxworks oder Das Rätsel von Bangalore, der ist übrigens nicht mal bei Letterboxd drin. Also die kannten sich schon.
Ja. Du, bei meinem letzten Film für heute hatte er eigentlich auch die Hauptrolle.
Genau.
Ja.
Und Konrad Veidt damals ein, ja, ich würde fast sagen, danach echt ein sehr, sehr gut gebuchtes oder generell ein gutes gebuchtes Gesicht in den 20ern. Und ich kann es schon mal vorweg schicken, zu Recht, weil ich finde den in beiden Filmen fucking großartig. Ja. Und in Caligari ist er auch mega. Also echt ein guter.
Bei Casablanca hat er ja auch noch zwei Jahrzehnte später mitgespielt.
Deswegen habe ich den als Auftragsfilm bei den Banausen jetzt reingeschmissen.
Sehr gut.
Da spielt er halt auch mit. Also der hat wirklich eine gute Vita. Der war aber hier gar nicht die erste Wahl. Denn die Produktionsgeschichte hier ist ein bisschen spannender und auch ein bisschen langwieriger. Denn nach dem Glöckner von Notre Dame von Universal, also das ist hier ausnahmsweise mal kein deutscher Film, hat man sich dazu entschieden, noch einen Stoff von Victor Hugo zu nehmen. Aber sie hatten nicht die Rechte am Phantom der Oper zu der Zeit. Deswegen haben sie sich das hier rausgepickt. Der Mann, der lacht, wie er zu Deutsch heißt. Und wollten das eigentlich mit Lon Chaney verfilmen. Denn der war halt der Star seiner Zeit. Der ist dann aber zur MGM gewechselt. Und damals war es ja noch ein bisschen anders mit dem Studiosystem. Da hast du keine Filme für mehrere Studios gedreht, sondern du warst bei deinem verdammten Studio und da hast du da die Filme gedreht, so viele wie in deinem Vertrag standen und dann konntest du was machen, was du wolltest. Aber er war dann bei MGM und Universal hatte halt keinen Zugriff mehr auf ihn. Und so wurde es dann, Gott sei Dank, Konrad Veidt, muss man sagen. Denn das macht er hier, wie gesagt, echt richtig, richtig gut. Das Buch dazu ist 1869 erschienen, also war auch eine ganze Zeit davor und auch ähnlich wie Hexan von Menschen kritisiert wurde, wurde auch das Buch sehr, sehr doll in England und Frankreich kritisiert und war auch Victor Hugos unerfolgreichstes Buch überhaupt. Ich weiß nicht, ob sich das nach dem Film nochmal geändert hat, aber zum Zeitpunkt des Releases war es halt wirklich nicht besonders hoch angesehen. Ja, und hier haben wir einen, der ist dann relativ spät, 1928 schon gewesen. Also da war die Welle schon der Horror-Expressionismus-Filme schon voll im Gange, so dass sie sogar in Amerika angekommen ist. Und die haben sich hier eigentlich alles zusammengeschnappt, was man so kriegen konnte an Menschen. Dementsprechend war der Film mit 1 Million US-Dollar auch sackteuer für die Zeit. Also heute ist das natürlich Peanuts, dafür kriegst du nicht mal das Catering für einen Hollywood-Film. Aber damals war das so der Avengers Endgame unter den Budgets. Man hatte einen renommierten Regisseur. Man hatte mit Mary Philbin, die hier Top-Billing hat als die weibliche Hauptrolle, auch einen Star an Bord. Die hat, glaube ich, auch in Phantom der Oper mitgewirkt als Hauptdarstellerin. Man hat hier neben natürlich Victor Hugo, der die Vorlage geschrieben hat, auch gleich ganze 5 Screenwriter beschäftigt. Das ist ja eigentlich heutzutage eher ein Alarmsignal, wenn sowas stattfindet. Aber damals auch schon passiert und es hat hier offensichtlich ganz gut geklappt. Aber wenn man jetzt die gesamte Story mal zusammenfassen würde, wäre das definitiv auch irgendwie gerechtfertigt. Denn dieser Film ist echt lang für einen Stummfilm mit 110 Minuten. Mm. Den Film kannte ich auch übrigens schon. Du hast ja gesagt, bei dir waren es Erstsichtungen. Ich kannte den schon, deswegen wusste ich schon, auf welche Länge ich mich vorbereite. Hast du erwartet, dass es so lang, so lang ist?
Nee, ich dachte, an vorgestern war es erst. Ja, das wird eine schnelle Nummer und kann danach vielleicht noch was anderes gucken. Und als ich den eingelegt hatte, war ich dann echt erstmal überrascht, dass der so lange geht.
Ja, das ist das so, ist ob dem das gut tut, würde ich gleich nochmal erzählen, aber ich versuche jetzt erstmal so halbwegs die Handlung zusammenzufassen. Wir sind hier 1690 ungefähr in England und die Hauptfigur Gwynplaine, also unser Charakter, den Conrad White verkörpert, ist eigentlich ein Sohn von edlem Geblüt, also ein deutlich besser gestellter der Gesellschaft, aber leider ist sein Vater etwas lose mit dem Mundwerk und beleidigt König James II. Und wird daraufhin zum Tode verurteilt, wodurch natürlich aber auch die gesamte Familie in Ungnade fällt. Und das junge Kind Gwynplaine gibt man dann einer Gauklerbande mit, den Comprachicos. Und die stellen halt Menschen aus, so wie es damals halt noch gang und gäbe war, so die bekannten Freakshows. In den 30ern gab es dann ja auch mit Freaks noch einen Film, der das Ganze beleuchtet, bei dem am Ende etwas Ähnliches passiert. Ne? Die verstümmeln quasi den jungen Gwynplaine, so dass er sein wahnsinniges Dauergrinsen hat und sie ihn ausstellen können. Und gleichzeitig hat es irgendwie auch noch den Charme, dass er so dauerhaft über seinen dummen Vater lachen kann, der ihm das Ganze quasi eingebrockt hat. Ja, und die werden dann aber auch aus England verbannt und so lassen sie dann irgendwann Gwynplaine einfach im Winter zurück. So, das zusammen mit einem Baby. Oder? Nee, er findet das Baby. So ist es, ne?
Ja.
Genau. Er findet das Baby bei einer Frau im Arm und nimmt das halt mit und gerät dann an einen, wie will man das nennen? Der heißt auf jeden Fall Ursus, das ist so ein Wanderheiler.
Ja.
Aber auch eher so Scheinheiler, nennen wir ihn mal. Und der nimmt die beiden halt auf und dann vergehen erstmal ein paar Jahre. Und man sollte vielleicht dazu sagen, dass das Baby blind ist, sodass es das heranwachsende junge Mädchen halt vor ihm auch keine Angst oder Skrupel hat, weil sie gar nicht sieht, dass er dieses irre Grinsen im Gesicht hat. Und irgendwie verlieben die beiden sich auch so ein bisschen ineinander. Doch dann kommt irgendwann über Umwege raus, dass die neue Königin Anne findet halt auch über Umwege heraus, dass Gwynplaine halt ein edler Mann ist, der noch lebt. Ja, und diese Stellung soll er irgendwie auch einnehmen, indem er eine andere Frau heiratet, um da ein wenig die Ränke zu schmieden. Die findet Gwynplaine auch eigentlich gar nicht so unsexy.
Mhm.
Aber Naja, irgendwie ist die neue, das glaube ich eine Herzogin, ist mit seinem Aussehen, sie weiß nicht so recht, was sie davon halten soll. Und ja, Gwynplaine entscheidet sich dann am Ende doch irgendwie für seine Dia, die, was ich irgendwie merkwürdig finde, weil er sie ja seit sie ein Baby ist, kennt. Also irgendwie ist das auch eine ganz schön creepy Handlung, die dann irgendwann auch mal seinen Mund ertasten darf und daraufhin quasi feststellt, dass sie wohl, dass es wohl Schicksal ist, dass sie auch blind ist und die beiden so zusammenfinden kann und so die große Liebe erblühen kann. Doch leider schmeißen sich da doch noch ein paar mehr Hindernisse in den Weg, als sie erwartet haben. Und auch hier bekommen wir dann ein hochdramatisches Finale. Das Ganze hier hätte ich in Grundzügen, wie Gwynplaine aussieht und wie es gespielt ist und gemacht ist, durchaus dem Horror zugeordnet, aber tendenziell ist das hier schon ein Period Piece eigentlich, ja, mit Horrorelementen, wo man sich zwischendurch wirklich durch Stände und Ränke, Spiele und Gerichtsprozesse und sonstige Verhandlungen ein wenig durchschleppen muss. Ja. Ging dir das auch so?
Ja, leider. Ich fand das thematisch einfach erstmal ziemlich cool, wie so seine Figur halt aufgebaut ist und erzählt wird, ja, dass er einfach entstellt wurde und deswegen mit in verschiedenen Situationen einfach damit zu kämpfen hat, mit dem, so wie er aussieht. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Grundprämisse und es wird auch immer wieder aufgegriffen, aber für mich hatte der Film halt ziemlich früh dann irgendwie Längen. Ja, die hatte ich deutlich, also die hatte ich kaum oder deutlich weniger halt bei den anderen Filmen, die wir für heute geguckt haben. Leider. Ich finde, dass es Konrad Veidt wirklich großartig spielt, ja, und das ist schon echt markant und für mich, also ich bin echt mega gespannt, wenn ich das nächste Mal in meinem Leben wieder Joker mit Joaquin Phoenix sehe, weil ich das dann unter dem anderen, ja, Blickwinkel einfach mittlerweile dann sehe, jetzt wo ich Der Mann, der lacht halt kenne. Mhm. Ja, leider, leider. Irgendwie hatte ich da ein bisschen mehr erhofft. Ja. War dann wahrscheinlich einfach ein bisschen vorgeprägt, ja, als mir der Player aufgezeigt hat, shit, 110 Minuten geht der Film und dann hatte er auch wirklich Längen. Das war dann nicht so, war ein bisschen enttäuschend.
Ja, was ich dem Film aber auf jeden Fall geben muss, er hat ein paar Einstellungen und Bilder, die wird man konservieren in seinem Kopf. Aber dazwischen ist halt echt leider eine Menge Material, was durchaus hätte entfallen können. Also der wäre hier mit 85 Minuten auch locker auserzählt gewesen.
Finde ich auch.
Aber wie gesagt, er hat echt ein paar sehr markante Szenen drin und auch gerade das Ende finde ich wieder echt großartig. Ja. Und das Ende war auch so nicht im Buch vorgesehen.
Ah ja.
Im Buch war es anders. Und ohne jetzt großartig zu spoilern, wer das nicht kennt, aber das Ende ist quasi so ein bisschen die Umkehrung vom Glöckner von Notre Dame, von der Prämisse her. Wer das sieht, kann sich, oder wer beides kennt, weiß ungefähr vielleicht, was ich meine. Ja, und was man hier auf jeden Fall zugutehalten muss, ist, das Make-up ist richtig gut. Das war für Konrad Veidt eine Tortur, alle das so zu tragen, aber das war es für andere Schauspieler auch, die sich sowas für Heath Ledger, der hat ja auch, falls das Menschen nicht wissen, dieses mit der Zunge, was er die ganze Zeit macht, hat er nur gemacht, weil er diese Prothesen, die er an seinen, diese Narbenprothesen, die er am Mundrand hatte, immer wieder festlecken musste, damit die nicht abgehen. Und für Konrad Veidt war das natürlich hier auch richtig hardcore, da die ganze Zeit dieses Dauergrinsen drin zu haben. Also jeder, der mal beim Zahnarzt eine längere Behandlung hat, weiß, was das mit deinem Kiefer und deinen Lippen macht, wenn dein Mund lange und natürlich aufgehalten wird und wie das austrocknet. Und das Ganze hat auch ein ziemlich bekannter Make-up-Artist, nämlich Jack Pierce, gemacht. Der hat auch noch die ganzen Universal-Horrors hinterher zum Leben erweckt. So die aus den 30ern. Also falls wir jemals ein 30er-Special machen, wird uns dieser Mann vielleicht nochmal über den Weg laufen. Hat er ziemlich, ziemlich gut gemacht. Es sollte auch immer mal ein Remake geben und es ist für mich wirklich erstaunlich, dass es nie passiert ist, aber hier, das Remake sollte jemand machen, wollte auch jemand machen, den haben wir vor 2 Folgen mal gehabt, nämlich Christopher Lee wollte den spielen und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, krass, den könnte ich mir mega gut vorstellen.
Ja, voll. Ja.
Ja. Der andere war Kirk Douglas. Der hätte es auch gerne gemacht. Da hab ich keine Meinung zu. Aber bei Christopher Lee habe ich gedacht, boah, das hätte richtig gut werden können.
Ja.
Das hätte gut ausgesehen. Es gibt aber tatsächlich ein Remake, nämlich von Sergio Corbucci, ein
Ach.
italienisches. Das hat er 1966 gemacht, das ist auch noch relativ früh. Aber der hat sich tatsächlich dran gewagt, das zu tun.
Hast du den Filmtitel parat von dem Remake?
Ja, ist genauso.
Achso.
Nur auf Italienisch halt.
Ja.
Also ich kann hören Italienisch, deswegen kann ich den
Spielt
gerade
da
nicht vorlesen,
Thomas
aber
Milian dann die Hauptrolle oder wen hat er
der
sich
heißt.
auserkoren?
Ich weiß gar nicht, wen er sich ausgesucht hat für die Hauptrolle. Aber den werde ich mir auch, glaube ich, mal anschauen.
Ja.
Ich mag Sergio Corbucci, ich mag italienisches
Voll, der
Kino.
hat viel gutes Zeug gemacht, ja.
Und ich glaube, vielleicht hat er es geschafft, diesen Film hier ein bisschen rasanter und knapper zu gestalten und weniger auf diese ganzen Vordergründigkeiten einzugehen oder auf dieses ganze Adelsthema. Vielleicht auch noch die Liebesgeschichte rausgestrichen oder eingekürzt, wäre für mich auch völlig in Ordnung. Also da gibt es eine Menge Potenzial, was man noch etwas hätte verbessern können. Also ich hatte hier teilweise wirklich Probleme, aufmerksam zu bleiben, habe auch eine Pause gemacht. Es war allerdings auch ein Rewatch, das muss man ja auch dazu sagen.
Ja.
Also, ja. Aber nichtsdestotrotz ein spannendes Ding. Ich finde, dass er dennoch sehenswert ist, auf
Ja,
eine gewisse Art und Weise.
finde ich auch. Also ich habe es jetzt überhaupt nicht bereut, den gesehen zu haben. Im Gegenteil,
Nee,
hat durchaus
ich hab auch
sehenswerte
gerne nochmal
Aspekte.
geguckt.
Ja.
Ja. Ist filmhistorisch ein spannendes Ding, popkulturell sowieso. Ich finde auch Konrad Veidt schauspielerisch echt gut.
Ja, voll.
Gerade im Vergleich auch zu wie hieß sie, Betty, Mary Philbin. Weil die hat das nicht so gut gemacht. Das haben auch viele angemerkt, weil die ihre Kontrahentin um Gwynplaine von Olga Baklanova gespielt, die fanden viele halt deutlich stärker, obwohl die nur eine Nebenrolle bekleidet. Und das würde ich unterschreiben. Und das stellt noch mal mehr raus, wie geil weit das hier einfach verkörpert hat. Und auch in deinem Film gleich finde ich ihn fantastisch. Und das muss man erst mal sagen über einen Darsteller aus der Stummfilmzeit. Also der, ich kenne und ich werde mehr Filme von diesem Mann sehen. Ich habe bisher noch
Ja.
keinen gesehen, in dem ich ihn auch nur ansatzweise kritisierbar fand.
Ich meine, er ist ja dann einer der wenigen, der zum Glück auch den Sprung in den Film mit Sprache geschafft hat. Ja. Jeder, der The Artist gesehen hat, kann wahrscheinlich das nachvollziehen, dass es wahrscheinlich wirklich echt für viele ein Ding der Unmöglichkeit war, diesen Weg überhaupt zu gehen.
Ja, definitiv.
Na.
Das ist schon beeindruckend. Ja, dann würde ich zu den Punkten kommen, wenn du nichts
Sehr
mehr
gerne.
hast. IMDb gibt eine 7,6. Metascore gibt es heute bei nichts, weil Filmkritik war noch nicht erfunden zu der Zeit offensichtlich. Und Letterboxd ist bei einer euphorischen 3,9. Da bin ich leider nicht. Ich bin bei einer 7 am Ende gelandet, aber auch, es wäre wahrscheinlich eher eine 6,5, aber ich habe mich dann noch auf eine 7
Ah
verständigt,
ja.
alleine für den Impact, den er hat und weil Konrad Veidt halt Jesus Christ für mich ist.
Ja, Mensch, ich bin halt heute auch wieder irgendwie positiver gestimmt als du. Ich bin bei einer 7,5 gelandet.
Ach krass. Es soll einfach nicht sein, dass wir etwas benutzen dürfen heute,
Ja,
ne?
ich habe irgendwie die Hoffnung auf den letzten Film. Ja, wir haben nämlich eigentlich für heute das erste Mal etwas mitgebracht. Denn du hast es schon kurz angedeutet. Mehr wollen wir gar nicht machen, oder? Wir machen einfach, wenn es dann soweit sein sollte, oder? Ja,
Eben.
okay, gut.
Aber ich bin gespannt, ob wir es hier sind, denn oh Mann, bin ich dankbar, dass du den Film ausgewählt hast.
Ja, Beweggrund war auch einfach nur, weil der Film auch auf Blu-ray verfügbar ist und ich den schon länger auch in der Sammlung haben wollte. Und als du dann ums Eck kamst, dachte ich mir, okay, komm, jetzt die paar wenigen Filme, die schon länger auch auf meiner Wunschliste stehen, die holst du jetzt einfach, weil da gab es auch nie Preisbewegungen in den letzten Jahren. Da habe ich gedacht, okay, komm, jetzt oder nie. Und hab mir Orlaks Hände nämlich auf Blu-ray gekauft, der auch hier, und das muss ich halt, ich muss es einfach erwähnen, alle vier Filme, die wir hier heute bringen, sind auf Blu-ray verfügbar. Und was da teilweise qualitativ rausgeholt wurde, alter Schwede, die kann man wirklich auch angesichts ihres Alters immer noch gut gucken. Und bei dem hier merkt man vielleicht im Vergleich zu den anderen das noch am meisten, aber auch hier auf jeden Fall guckbar auf Blu-ray. Orlaxende. Wir springen ein bisschen zurück, 4 Jahre ins Jahr 1924, und wir haben hier eine österreichisch-deutsche Koproduktion. Regie hatte nämlich Robert Wiene geführt. Du hast ihn vorhin schon bei der Einführung erwähnt. Ich mache es jetzt einfach trotzdem vorsichtshalber nochmal. Hat viele, viele Filme gedreht. 1912 ging es los, und eins der bekanntesten Meisterwerke von ihm ist halt das Kabinett des Dr. Caligari, den ich auch noch nicht geguckt habe. Hast du den mal gesehen?
Oh ja, den habe ich gesehen. Wenn ich den nochmal gucken würde, bin ich mir sicher, dass das eine 10 wäre. Aktuell steht er bei einer 9 bei mir. Krass. Also der hat mich, ich hatte schon ein paar vorher gesehen aus der Zeit, und der hat mich nochmal ganz anders mitgenommen, genau wie Nosferatu. Die haben mich nochmal auf eine ganz andere Reise geschickt. Mhm. Die sind sogar 30er-Jahre-Filmen schon oder noch echt deutlich überlegen.
Ja, wow.
Also das sind echt Meisterwerke.
Nicht schlecht.
Also den solltest du nachholen.
Ja, den habe ich ja auch schon lange in der Sammlung, und da sogar als 4K-Fassung, glaube ich. Ja, den haben sie irgendwann vor ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, ob man den qualitativen Sprung dann so krass sieht zwischen Blu-ray und 4K, aber egal. Ja, ich werde mir auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht machen wir ja wirklich eine zweite Episode und kriegen ja irgendwie als Wunsch eine Rezension zu dem Film übermittelt. Robert Wiene selber ist eigentlich ungarisch-tschechoslowakischer Abstammung, aber eben ja schon Name damals im Filmgeschäft und ein paar Jahre noch darüber hinaus. Und hier, ja, beim ersten Gucken habe ich die Handlung, ja, habe ich eine gewisse Handlung wahrgenommen. Das macht der Film auch ganz cool. Aber bin nochmal froh, mir im Nachgang auch auf Wikipedia einfach die Handlung nochmal durchzulesen, weil so wie der Film das auch dann erzählen will, hätte ich es gar nicht beim ersten Mal gucken zusammenbekommen, ja. Und eigentlich ist die Handlung aber eigentlich ziemlich geil, weil hier die Hauptrolle eben auch dieser benannte Orlak spielt. Der Name ist eigentlich ziemlich bescheuert. Also Paul Orlak, ja, Orlak Nachname. Der ist für seine Zeit damals eben so ein angesehener, berühmter Konzertpianist. Ja, also arbeitet natürlich viel mit seinen Händen. Das sieht man auch gleich am Anfang immer wieder mit den Einspielungen, dass er halt auf Tournee ist und da, ja, irgendwelche Konzerte halt gibt. Und ja, dann seine Frau halt liest einen Brief von ihm, dass er sich schon sehr freut auf die Rückkehr und die, ja, einfach, wie auch immer. Also er will zu seiner Frau zurück, sie freut sich schon wahnsinnig, die haben eine ziemlich gut funktionierende Beziehung anscheinend, und bei der Rückreise kommt es aber zu einem Unfall, weil 2 Züge ineinander rasen, hier vielleicht mittlerweile filmtechnisch ein bisschen billig gemacht mit einer Überblendung, aber gut, für damals war das wahrscheinlich auch ja beeindruckend, und sie wartet halt mit anderen auf die Ankunft ihres geliebten Gatten, und dann ja gibt's halt die Aussage Zugunfall in der Nähe von Ort so und so, und sie macht dann sofort ihren Fahrer halt klar, der sie da mit dem Auto zu dem Unglück bringen soll. Und da schon auch ziemlich viele helfende Leute unterwegs sind mit irgendwelchen Tragen und eher irgendwie im vorderen Teil eines Zuges unterwegs sind, während sie halt ihren Mann sucht, der dann irgendwo eher weiter hinten angesiedelt ist. Und sie ihn dann zusammen mit Fahrer und anderen, die da umherschwirren, rausholt und ja ins Krankenhaus fahren. Und er dann in einem Sanatorium wach wird, wo ein Dr. Seral sich um ihn gekümmert hat. Und hier nämlich ganz geil, weil die Frau bekommt halt mit, er ist irgendwie, glaube ich, im Koma, und die Frau bekommt halt mit, seine Hände sind durch den Unfall zerstört worden. Und natürlich weiß sie, ja, das ist das Leben von Orlak, der da als Konzertpianist berühmt ist, und bittet halt innigst Dr. Seral irgendwie um eine Lösung. Und just am selben Tag, als er nämlich ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wurde die Leiche des, oh, wie heißt er nochmal, der vermeintliche Serienmörder, irgendwas mit V, shit.
Hast du den Namen? Komm ich jetzt gerade auch nicht drauf. Der hat so einen ganz komischen Namen.
Ja. Egal, auf jeden Fall gibt es einen Mörder, der an dem Tag halt hingerichtet wurde aufgrund seiner Schuld. Und die Leiche von diesem Mörder dann Dr. Seral zu wissenschaftlichen Zwecken einfach zur Verfügung gestellt wurde. Und er dann einfach die Hände abtrennt, um sie an den Körper von Orlak zu transplantieren. Ja, also im Prinzip ist es der erste Film, wo es um menschliche Transplantationen geht. Und
Vasseur heißt er.
Vasseur, ja, vielen Dank. Genau. Ja, also Mörder. Und Orlak wacht dann halt auf, bekommt dann halt irgendwie mit, dass da was mit ihm nicht stimmt. Und verbringt halt erstmal viel Zeit da in dem Sanatorium und merkt halt irgendwie einen Zettel, der auf seinem Bett liegt, wo er dann halt liest, dass er die Hände von einem Mörder, von diesem Masseur, transplantiert bekommen hat. Und kurz darauf erscheint dann auch eine komische fremde Person, der ihn halt damit konfrontiert, dass er diese Hände bekommen hat. Und seine Frau versucht ihn halt, ja, weil sie ihn natürlich wahnsinnig liebt, ihn immer wieder auch dazu zu ermutigen, das zu akzeptieren, dass er da froh sein kann, diese Hände zu haben, und versucht ihm da halt immer wieder irgendwie Mut zuzusprechen. Und das finde ich halt, hat Konrad Veidt auch ziemlich cool dann dargestellt, diesen inneren Konflikt. Ja, zum einen natürlich froh, auf der Welt zu sein, zum anderen aber eigentlich diese Hände eines Serienmörders zu haben, und er sich halt eigentlich gar nicht vorstellen kann, weiter Klavier zu spielen. Also er hat dann wirklich auch zu Hause angekommen, Panikattacken immer wieder, und seine Frau kriegt es dann halt auch nicht wirklich hin, ihn da auf eine positive Schiene zu bringen. Dazu kommt dann halt, dass natürlich sich auch langsam das Finanzielle durchschlägt, weil er eben keine Konzerte mehr spielt. Und ja, seine Frau ihn dann auch, also die Frau trifft sich zwischendurch dann auch mit Paul Orlaks Vater, der vermögend, glaube ich, ist. Und wo man aber mitbekommt, okay, die haben ein sehr angespanntes Verhältnis. Also so angespannt, dass sein Vater eigentlich überhaupt keine Muße hat, seinem Sohn zu helfen. Und sie versucht dann, ihren Mann trotzdem dazu zu bringen, auf den Vater zuzugehen, damit sie halt einfach aus dieser finanziellen Misere rauskommen, und er begibt sich dann auch dahin, aber da wurde eben der Papa schon ermordet, und zwar Tatwaffe, Messer mit den Abdrücken von Vasseur, und wie halt alle wissen, ja, die Hände von Vasseur, der das eigentlich nur gemacht haben kann, sind mittlerweile an Paul Orlak transplantiert, und damit wird er dann auch durch diesen mysteriösen Fremden konfrontiert, der halt dann eine Menge Geld erpressen möchte. Und ja, die Geschichte ist schon ziemlich cool. Und ja, das, wie es auch schauspielerisch umgesetzt wird, vor allem, ja, du hast es auch davor schon erwähnt, auch dieser Film lebt, finde ich, voll von Konrad Veidt, was der hier halt macht als Paul Orlak. Das ist schon ziemlich cool. Auch diese innere Zerrissenheit, ja. Weil, klar, als Pianist, ich unterstelle mal, bist du halt oft sensitiver Mensch, der natürlich auch das Gefühl der Musik dann ins Klavier irgendwie transportiert. Und der spielt ja schon ziemlich cool, diese krasse Zerrissenheit in seiner aktuellen Situation.
Ja.
Ja, ich will nicht spoilern, aber das Ende, damit habe ich dann auch nicht irgendwie gerechnet. Ja?
Nee. Auch da war ich wieder so, was? Okay, krass, das ist stark. Also auch vor allem für die Zeit, das ist mal ein Plot-Twist.
Mhm. Voll, ja.
War schon geil. Also auch hier wahnsinnig spannender Film. Und ich hatte dir, glaube ich, so nach 20 Minuten, als ich den am Laufen hatte, hatte ich dir geschrieben, ob hier der Vater oder Urgroßvater von Roger Deakins die Kamera gemacht hat, weil was die am Anfang mit Licht, Schatten und den Bildern veranstalten, als er aus dem Krankenhaus kommt. Mhm. Da ich so, gar nicht wahr, auch schon der Zugunfall.
Ja.
Und das hat mich nämlich extrem an hier diesen Jesse James,
Ermordung des Jesse
die Ermordung
James,
des Blablabla erinnert mit dem längsten
Durch den Feigling Robert Ford, meinst du?
Genau.
Mhm.
wo du ja auch diesen Schuss hast, wie Leute vor dem, wie ein Mensch vor dem Zug hergeht und du diese Lichter von dem Zug vorne im Hintergrund hast, und das hast du hier halt auch. Und jetzt mal ganz ehrlich, kannst du mir erzählen, was du willst, da hat auch Roger Deakins, sie kennt doch diesen Film. Ja. Also das war in einer Einstellung, sah das sehr prägnant so aus, dass er sich gedacht hat, okay, ey, das sieht richtig gut aus, das kann ich auch gut machen. Das hat er natürlich auch wahnsinnig geil gemacht, aber hier, ich war von den Aufnahmen der ersten 20 Minuten echt beeindruckt.
Ist cool, dass du erwähnst, weil ich wollte auch explizit immer auf einen der beiden Kameramänner mich kurz eingehen. Also waren zwei, und vor allem Günther Krampf, der eventuell das so auch realisiert hat, ich weiß es nicht. Der hat nämlich auch 1929 Die Büchse der Pandora gemacht, war so ein bekannterer Film aus seiner Zeit, und wurde auch von Alfred Hitchcock 1944 zweimal engagiert. Einmal für Landung auf Madagaskar und dann für Gute Reise. Also der, ja, hat sich anscheinend nicht nur durch diesen Film ein bisschen prominenter gemacht.
Ja, richtig gut. War ich begeistert.
Ja. Filmografie-seitig hat es bei einigen SchauspielerInnen ja nicht zu einer ausufernd langen Filmografie geführt. Auch hier hat man wieder gesehen, was dann eben durch die Nazi-Zeit passiert ist. Ja, bei einigen endet dann abrupt die Filmografie Anfang oder Mitte der 30er. Gab nur ein paar, die dann auch wirklich weitergemacht haben, wie eben Konrad Veidt, der wahrscheinlich auch ausgewandert ist, habe ich gar nicht nachgeschlagen. Aber wenn er Casablanca gemacht hat, dann war er mit Sicherheit, ist er früh ausgewandert.
Ja, für Dings ja hier auch schon, Der Mann, der lacht.
Ja, stimmt. Ja.
Also, der wird dann Hollywood gemacht haben und auch völlig zu Recht.
Ja. Ganz kurz erwähnen möchte ich den, der den Diener gespielt hat, Paul Ascunas. Der hat noch in einem Film mitgespielt, ein paar Jahre davor, Draculas Death von 1921. Ich wollte es nur kurz erwähnen, weil der auch ein ziemlich cooles Filmplakat hat. Ja.
Ja, witzig, dass du den erwähnst. Sagen wir es mal
okay,
so.
Okay, alles klar. Sehr schön. Ja, das Ganze basiert auf einem Roman von Maurice Renard. Der hat, der hat auch noch andere Sachen geschrieben, aber das Drehbuch hat dann Louis Nerz geschrieben, der auch noch Der Rosenkavalier geschrieben hatte. Das war dann auch noch ein weiterer, bekannterer Film von Robert Wiene. Jo, so viel zum Film. Ich fand, die 90 Minuten waren hier für mich deutlich kurzweiliger. Wie ging's dir?
Ging mir genauso. Da kommt jetzt hier der kleine Plot-Twist, war für mich der beste Film.
Ah ja, okay.
Ich hab den echt gefeiert.
Cool. Ja, die 90 Minuten kamen auch leider erst durch die letzten paar Jahrzehnte zustande, weil auch hier gab es Stress mit Zensurbehörde, und wie es halt oft bei Filmen aus der Zeit ist, nicht alles konnte immer gerettet werden oder manchmal wurde umgeschnitten, und dann hast du auf einer Filmrolle vielleicht auch nochmal ein paar andere Frames drauf, und das wurde jetzt auch in den letzten, ich glaube 1996 gab es eine erste restaurierte Fassung von der Murnau-Stiftung, die wurde dann nochmal angereichert und 2001 auf Arte ausgestrahlt. Die sind hier auch Mitträger der Blu-ray, die erschienen ist, und das Filmarchiv Österreich hat dann auch nochmal eine längere Fassung rausgebracht. Die geht sogar 104 Minuten, die hat aber fotografische Mängel. Ja, deswegen ist die anscheinend nicht so verfügbar. 90 Minuten. Gab noch eine weitere Verfilmung des Stoffs. 1960 kamen die unheimlichen Hände des Dr. Orlak raus. Ja, irgendwie interessiert mich der auch. War dann eine britisch-französische Koproduktion. Hat jetzt nicht ganz so die Punkte wie der hier, wobei die auch einen Ticken schwächer ausfallen im Vergleich zu den Filmen, die wir da vorgebracht haben. Ich hau mal raus. Oder möchtest du noch was zum Film ergänzen?
Hau raus.
IMDb ist bei einer 7. Ich überspringe es mal gleich mit dem Metascore. Letterboxd auch bei 3,5. Ich bin bei 8 Punkten gelandet.
Und ich bei 8,5.
Fuck, ey, gerade bei dem Film hätte sich's doch angeboten, was wir
da
gemacht haben.
Da hätte sich's angeboten, ja. Scheiße, aber da ist,
Das soll einfach heute nicht sein, ne? Ist es so?
Nee.
Ihr könnt euch schon einfach freuen aufs nächste Mal, ja? Hört jetzt ständig rein. Ihr wisst dann, worauf wir hier anspielen.
Genau. Wir sind gespannt, ja. Aber trotzdem sind die ja alle ziemlich gut bei uns weggekommen heute.
Ja, finde ich auch.
Also war ein spannendes Thema, da mal einzutauchen. Ich hoffe, das kommt auch so an.
Ich hätte auf jeden Fall Bock auf eine zweite Episode dazu.
Ja. Und ich leite da mal über, weil du es gerade schon erwähnt hast. Ja. Unsere Top 3 heute sind die geilsten Filmposter von Horrorfilmen der 20er Jahre, also auch explizit so betitelt. Und bei mir auf Platz 3 ist der eben von dir erwähnte Draculas Death von Karoli Lashtar oder Lashtai, irgendwie so, von 1921. Guckt euch bei Letterboxd das Poster an. Das ist verdammt großartig.
Ja, sehr schön. Ich bin noch ein bisschen anders vorgegangen, Dennis. Ich gestehe, ich habe mir einfach die Motive der DVD, Blu-ray oder 4K-Veröffentlichung geschnappt, die ich zu diesen Filmen aus der Zeit halt wahrgenommen habe. Und bei mir auf Platz 3, ich finde das Covermotiv von Cover C des Mediabooks von Wicked Vision einfach so geil, weil repräsentativ für den Film, der Mann, der lacht, ja, ist bei mir auf in der Top 3, weil das auch einfach Filmgeschichte ist.
Ja, guter Pick. Ja, auch ein Film, der heute hier war, ist bei mir auf der 2, nämlich Der Golem, wie er in der Welt kam.
Oh ja.
Das Poster ist so ein bisschen so eine Bleistift-Skizze ähnlich. Und das, weil es mich auch zu dem Film gebracht hat, musste ich das Poster mit reinnehmen. Weil sonst hätte ich den habe ich wegen des Posters ausgewählt.
Cool. Bei mir war es so eine knappe Geschichte, ja, die aus UK stammende Masters of Cinema-Reihe, wo echt viele, viele Meisterwerke der Filmgeschichte in hervorragender Qualität veröffentlicht werden. Da habe ich auch zwei aus dieser Dekade in der Sammlung, ja, und knapp musste Nosferatu weichen, was sich schon auch sehr unterscheidet zu der deutschen, auch der Monau-Stiftung bekannten Variante. Bei mir ist es dann The Cat in the Canary geworden. Das ist auch ein sehr geiles Motiv, cool gezeichnet. Und erinnert, finde ich, halt sehr stark an Filmplakate und Motive aus den vor allem 60er Jahren. Auch viel so Hammer Studios. Wie ist das schon wieder da reingetappt? An die Hammer Films.
Ja.
genau, da, also ja, schöne Blu-ray aus UK. The Cat in the Canary hat ein geiles Motiv, geiles Cover.
Auch ein Film, der mich aus der Ära noch sehr stark interessiert. Also alleine deswegen wäre es schon fast ein zweiter Teil. Durchaus sinnvoll. Du hast ihn gerade erwähnt, dass er bei dir rausgeflogen ist. Bei mir ist er auf der 1. Da ist es aber ein alternativeres Poster. Wer das bei Letterboxd findet, hat, der muss da auf die Change Poster gehen, wenn er das kann. Und zwar Nosferatu. Und es gibt ein schwarz-weißes Poster, weißer Hintergrund. Man sieht die Stadt und die Häuser der Stadt werden quasi zu der Figur des Nosferatu und er hält so einen Sarg in der Hand und auf dem Sarg ist ein weißes Kreuz und dieses Bild, dieses Poster finde ich so unfassbar großartig. Das musste bei mir die 1 werden und den Film dazu finde ich auch geil. Das ist für mich auch bis heute der beste Nosferatu.
Cool. Sehr cool. Auf meiner Top 1 ist ein Film, den ich hier auch vorhin gebracht habe. Ich hatte es schon erwähnt, dass Radiance auch wieder ein Label. Oh Mann, ich bin ja irgendwie neidisch auf die Briten. Die haben so coole Filmlabels, die sich so viel Mühe geben, was Filmhistorie betrifft. Auch BFI, das British Film Institute oder Eureka, auch eine weitere UK-basierte Filmfirma. In UK hast du auch dann Criterion-Veröffentlichungen, die da lizenziert werden und rausgebracht werden. Ich bin da irgendwie total neidisch. Oder Arrow Pictures, ja, die halt auch raushauen, das ist schon ziemlich geil. Ich schäme mich manchmal einfach, was wir in Deutschland für eine Filmlandschaft haben, weil es auch gerade bei den Filmen aus dieser Zeit, finde ich, bezeichnend ist. Ja, da hast du deutsche oder österreichische Regisseure, Filme von denen, die es in Deutschland immer noch nicht gibt oder eine schlechte Qualität und dann muss es Labels aus anderen Ländern geben, die sich den Film widmen. Finde ich irgendwie extrem schade. Ja, hier hast du halt einfach einen anderen Konsumenten-Filmmarkt.
Ja.
Egal. Also dank Radiance, ja, ich hatte es schon erwähnt, kam halt Hexan in einer wundervollen Veröffentlichung raus. Und das Cover ist einfach für mich auch der Oberknaller. Greift hier auch eine kurze Szene aus dem Film auf, wo man zwei Gestalten in einem Schweinekostüm sieht, wo dann auch eine irgendwie Katze, glaube ich, durch eine Tür tritt. Und das gepaart halt mit, ich liebe ja irgendwie Totenköpfe auf Covern. Ja, deswegen eigentlich gar nicht so weit entfernt, dass ich mich auch mal mit irgendwie Metal Diskografien beschäftigen sollte. Aber wir hatten es ja auch schon als eines unserer früheren Themen, Pen and Pixel Graphics, da gibt es ja auch haufenweise geile Cover mit irgendwelchen Totenköpfen. Und hier sieht man halt auch passend natürlich Teufel und tanzende Hexen. Alter, checkt einfach mal bitte, bitte das Cover von der Radiance Blu-ray ab zu Hexan. Ist für mich der Oberknaller. Ganz klarer Platz 1.
Sehr schön, das freut mich. Ja, da habt ihr doch heute, glaube ich, einen guten Einstieg in das Thema Horror der 20er gehabt. Auch mal mit ein paar Sachen, die man sonst nicht so oft präsentiert bekommt. Mit guten Posterideen, also auch da, ey, guckt euch die an. Also gute Filmposter sind schwer zu ersetzen. Ich trage zwei davon als Tattoo auf meinem Arm. Also
stimmt.
Ich feiere Filmposter. Ja. Ich würde sagen, da haben wir eine sehr, sehr gute Einstiegsepisode als Snack hingelegt. Die kann man sich, wir sind ziemlich kurz, aber das ist auch für das Thema, glaube ich, okay. Es gibt ja auch nicht so viel Trivia und Sonstiges zu den Filmen. Und viele von denen sind ja auch eher an ihre Wirkung gebunden als an ihre Handlung, die meistens auch gar nicht so unfassbar komplex ist. Deswegen würde ich sagen,
sind wir durch für heute, was?
Sind wir durch für heute. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass wir da noch weiter eintauchen und das fortführen über die Jahrzehnte und was ihr aus diesen Jahrzehnten so feiert.
Dann
würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal und überlasse Dave die letzten Worte. Macht's gut.
Ja, jetzt fühle ich mich allein gelassen. Ich würde ja gerne stundenlang noch Monologe führen, aber ich freue mich, dass wir bei ungefähr anderthalb Stunden gelandet sind und entlasse euch. Und freue mich einfach schon auf die nächste Episode. Ciao.